Denn so sehr hat Gott jeden Menschen dieser Welt, also auch dich und mich, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Menschen durch ihn gerettet werden. Das ist ein ganz interessanter Vers. Es ist ziemlich komprimiert, das Regierungsprogramm Gottes, was Gott will, was Gott eigentlich will. Es ist sein ewiges Ziel, sein vollkommener Plan, sein Wille, es ist seine Art, es ist seine Identität. So ist unser Gott. Er will retten. Und das alles, das Jesus gegeben wurde, ist vor 2000 Jahren an Weihnachten wahr geworden und Jesus ist auf die Erde gekommen. Frohe Weihnachten euch allen. So habe ich mich also vor ein paar Wochen schon auf die Suche gemacht nach einem Text für heute. Und das Erste, was man dann macht, wenn man an Weihnachten denkt, sind natürlich die Evangelien. Wo wird in den Evangelien Weihnachten erzählt? Vielleicht auch die Propheten, die das schon vorhergesagt hatten, alles. Und mir war bewusst, vier Weihnachtspredigten kamen schon vor mir und ich wusste ja gar nicht, welche Texte jetzt alles schon abgegrast waren. Lies doch mal, haben wir gedacht, alle Evangelien durch und schau mal, was dich da so anspringt, ob da was kommt. Und was ich dabei entdeckt habe, das war also wirklich durchaus interessant. Und auch ziemlich überraschend und spannend letztlich für mich. Aber ich will euch zuerst einmal fragen, wenn ihr an die Weihnachtsgeschichte denkt, an die Geburt Jesu, Geschichte der Geburt Jesu, woran, an welches Evangelium denkt ihr zuerst? Wer denkt zuerst an Matthäus? Oh, ja, okay, so wenige. Wer denkt zuerst an Markus? Auch niemand. Das ist nicht verwunderlich, das wollen wir gleich später entdecken. Wer denkt zuerst an Lukas? Ja, klar, fast alle, ne? Und wer denkt zuerst an Johannes? Hätte ich jetzt erwartet, dass da ein paar sich auch melden, aber also der Schwerpunkt liegt eindeutig auf Lukas. Und es ist wirklich nicht verwunderlich, weil er mit Abstand am ausführlichsten beschreibt, was um Weihnachten herum passiert ist. Wenn man aber die vier Evangelien nebeneinander stellt und vergleicht, dann merkt man schon, dass da vier verschiedene Schreiber unterwegs waren, mit vier verschiedenen Charakteren, mit sicher vier verschiedenen Gabenschwerpunkten auch, die ihre verschiedenen Quellen hatten und die auch unterschiedliche Zielgruppen haben. Und deshalb ist es auch unterschiedlich, was sie uns berichten. Also es kommen aus vier verschiedenen Richtungen Informationen auf uns zu, die alle wichtig sind. Gott hat sich nicht damit begnügt, könnte man ja meinen, dass Gott alles in ein Evangelium reingepackt hat und uns nur ein Evangelium gegeben hat. Nein, Gott hat sich damit nicht begnügt, sondern er hat uns vier Evangelien geschenkt. Und es wird sichtbar, dass dadurch schon die Vielfalt der Mitarbeiter Gottes zum Ausdruck kommt. Was ich jetzt mit euch machen möchte, ist, dass wir mal so einerseits die Besonderheiten dieser verschiedenen Evangelien uns anschauen. Was wollen die uns eigentlich sagen? Und dass wir aus allen die Kernpunkte oder man könnte auch sagen, so das Regierungsprogramm Gottes ein bisschen rausfiltern. Wir haben ja Übung gerade drin, wir haben eine neue Bundesregierung, die mussten auch ein Regierungsprogramm erstellen, einen Koalitionsvertrag machen, in dem steht, was sie eigentlich wollen. Ich kann euch aber jetzt schon versprechen, das Regierungsprogramm Gottes ist meilenweit überlegen, jeder irdischen Regierung. Wir fangen mit Matthäus an. Wer war eigentlich dieser Matthäus? Er war Jünger Jesu, Vom Beruf war er Zolleinnehmer. Von seinen Gaben her, wenn ich mir das anschaue, dann wahrscheinlich Organisation, Lehre vielleicht, waren so seine Gabenschwerpunkte. Seine Zielgruppe, jüdische Christen. Leute, die sich zu Jesus bekehrt haben, die aus dem Judentum gekommen sind. Vom Umfang her kann man sagen, dass Matthäus sich eigentlich mit relativ wenigen Versen begnügt. 48 Verse braucht er, um die Geschichte rund um die Geburt Jesus zu beschreiben. Aber was interessant ist, ist, dass wir von ihm allein die Geschichten von einmal von dem Ahnenregister haben und die Sterndeuter, steht nur in Matthäus, die Geschichte. Und die Geschichte von Herodes, dem Kindermord in Bethlehem und die Flucht nach Ägypten erfahren wir nur bei Matthäus. Also, dieses irre Konfliktpotenzial, das da drin ist, dass ein verlobtes Mädchen schwanger wird und wie die beiden damit umgehen, das ist bei Matthäus, die Weisen aus dem Orient. Die Geschichte rund um Herodes und so weiter. Das Anliegen von Matthäus ist es in erster Linie, Juden, Christen zu belegen, dass sich die alttestamentlichen Verheißungen erfüllen. Also, zuerst braucht er mal 17 Verse alleine dafür, um den Stammbaum Jesus zu erklären, dass Jesus wirklich ein Nachkomme von Abraham über die Linie David hin zu Maria ist. Könnte man ja vergessen, ne? Dass Jesus Königskind ist, wenn wir die einfachen Leutchen Maria und Josef anschauen. Aber es ist tatsächlich so. Und dann belegt Matthäus anhand von ein paar Verheißungen, dass sich biblische Prophetie wirklich erfüllt. Zum Beispiel bezieht er sich auf Jesaja 7, Vers 14. Deshalb wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird schwanger und ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns, schreibt Jesaja. Oder Micha 5, Vers 1. Du Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Allein in den 30 Versen, die Matthäus dort sich nimmt, kommt fünfmal fast penetrant die Aussage, damit erfüllt wird, was in den Propheten vorhergesagt wird. Das, was in den Propheten vorhergesagt wird, das erfüllt sich hier gerade. Warum ist das so wichtig? Ist es für mich auch wichtig? Oder kann ich sagen, das ist mir eigentlich wurscht? Na, Hauptsache Jesus ist da und so weiter. Es ist ja, wenn wir das so denken, eigentlich schwer vorstellbar, dass Gott mit ungeheurer Kreativität und Macht die Erde geschaffen hat, dass er sich dann am siebten Tag hingelegt hat und den Wecker auf Wiederkunft gestellt hat und in der Zwischenzeit die Welt sich selbst überlässt. Nein, das ist nicht so. Matthäus sagt uns hier, Gott verfolgt seinen Heilsplan ganz konsequent, von der Schöpfung bis in die Ewigkeit. Das, was er zusagt, das hält er hundertprozentig. Das ist zuverlässig. Darauf könnt ihr euch verlassen. Er behält die Macht und den Überblick. Und über die Geschichte, dessen dürfen wir uns gewiss sein, dessen dürfen wir uns heute auch gewiss sein, in einer Corona-Krise, in einer Umweltkrise, was auch immer auf uns zukommt. Gott behält die Macht und er verfolgt seinen Heilsplan weiter. Das steht felsenfest. Also, was merken wir uns aus als Überschriften aus dem Matthäusevangelium? Ich würde vorschlagen, Treue, die Treue Gottes wird hier ganz besonders wichtig und die Zuverlässigkeit, was er zusagt, das hält er gewiss. Da möchte ich mit euch zu Markus kommen. Wer war Markus? Markus war ein Mitarbeiter von Paulus. Er war mit Paulus und Barnabas auf Missionsreise. Als Gabe hatte er sicher Evangelisation. Seine Zielgruppe waren Heidenchristen. Aber Markus ist ein Weihnachtsmuffel. Keinen einzigen Vers braucht Markus, um die Weihnachtsgeschichte zu beschreiben. Er setzt eigentlich erst mit der Taufe Jesu an. Also können wir ihn, was die Weihnachtsgeschichte angeht, schnell übergehen und ich mache mit Johannes weiter. Johannes, Jünger Jesu, von Beruf Fischer, also ganz einfacher Mann. Seine Geistesgaben waren sicher die Prophetie in erster Linie. Und man merkt, dass Johannes Menschen die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge erklären will. Johannes will, dass Menschen verstehen, wie sich das verhält zwischen Mensch und Gott. Man merkt sofort, dass er eine andere Tonlage anschlägt als die anderen Evangelisten. Seine Sprache ist mehr allegorisch, sie ist verschlüsselt. Seine Aussagen sind nicht detailliert, sondern grundsätzlich. Man versteht nicht sofort, was er meint, sondern man muss schon ein bisschen seinen Kopf anstrengen. Aber was er uns letztlich zu sagen hat, das ist wirklich ein Hammer. Lesen wir mal ein paar Verse, wohl wissend, dass man da über jeden einzelnen Vers eine Predigt allein halten könnte. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort war Jesus. Das ist jetzt mein Einschub. Es war am Anfang bei Gott. Durch ihn, durch Jesus wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm. Und dieses Leben schenkt er allen Menschen. Und er schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in die Dunkelheit. Und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Johannes will uns hier klar machen, dass Jesu Leben nicht mit seiner irdischen Geburt begonnen hat, wie es heute oft so kolportiert wird. Er ist nicht ganz normal geboren worden und Gott hat ihn dann sozusagen nachträglich adoptiert. Wie sollte ein nachträglich adoptierter Mensch, und wenn er noch so geistbegabt wäre, wirklich die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln? Das kann nur jemand, der die Herrlichkeit, die er beim Vater erlebt hat und gesehen hat, auf die Erde bringt. Jemand, der ganz normal geboren wird, kann das gar nicht. Also, Johannes legt Wert darauf zu sagen, Leute, Jesus war von Anfang an da. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Jede Art von Leben hat seinen Ursprung nur in ihm. Wir Menschen sind ja auch ganz schön kreativ, kann man sagen, ne? Wir bauen Häuser und wir bauen Autos und wir bauen Waschmaschinen. Wir züchten Pflanzen und Tiere. Wir machen ganz herrliche Musik, wie die drei heute hier. Ne? Und wir backen wunderbare Weihnachtsplätzchen. Das können wir. Wir sind total kreativ, weil Gott uns so ausgestattet hat. Aber die Luft und das Wasser und die Bodenschätze und die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, mit denen wir leben, die haben wir nicht gemacht. Da müssen wir auf das zurückgreifen, was Gott uns bietet, was Gott für uns geschaffen hat. Und hey, die Schöpfung ist doch wirklich herrlich. Sie ist wirklich schön, auch wenn wir an allen Ecken und Enden versucht haben, sie kaputt zu machen. Aber sie ist immer noch ganz toll. Gott hat alles ganz wunderbar geschaffen und hat es weise zusammengefügt und er hat auch die Originalpläne für unser Leben, für dein und mein Leben. Natürlich können wir Menschen uns, und das tun wir ja auch oft, uns über die Ratschläge Gottes hinwegsetzen, weil wir glauben, es besser zu wissen wie Gott, weil wir glauben, es besser zu wissen als unser Schöpfer. Natürlich können wir unseren herrlichen Norweger Pullover bei 95 Grad in die Waschmaschine stecken und anschließend 3 Stunden im Trockner lassen. Besser wäre es, wenn wir uns an die Waschanleitung des Herstellers halten würden, dann hätten wir längere Zeit was davon. Aber genauso machen wir es mit Gott. Wir wissen besser, wie es geht. Och, können wir schon kochen, den Pullover, ne? Nein, wir sollten uns wirklich danach richten, wie Gott uns sich Leben für uns denkt. Und deshalb ist auch der nächste Gedanke nicht besonders modern, aber trotzdem naheliegend. Johannes schreibt in Vers 11 weiter: Er, Jesus, kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit. Und wir sind Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, dem einzigen Sohn, gegeben hat. Ich habe mich gefragt, warum tut Jesus sich das eigentlich an? Warum kommt Jesus eigentlich auf die Erde? Er verlässt wirklich die Herrlichkeit, die Schönheit der himmlischen Welt, die Gemeinschaft mit dem Vater, tauscht sie mit dem irdischen Leben, mit einer aus den Fugen geratenen Welt, einer Welt, in der wir Menschen selber Gott spielen, in der wir Menschen sein Eigentum, wenn er Schöpfer ist, dann gehört die Welt ihm, sein Eigentum zerstören, indem wir Menschen durch unsere Süchte und unseren Eigensinn unser eigenes Leben zerstören. Er zeigt uns dann das Wesen des Vaters, seine Herrlichkeit, seine Wahrheit und seine Gnade, seine Liebe, seine guten Pläne für uns. Und als Krönung stirbt er dann noch für uns, um uns zu erlösen. Und dann lässt er uns sogar noch die Freiheit, uns zu entscheiden, ob wir das annehmen wollen oder nicht. Das ist der Hammer. Das ist für mich einfach nur eins: unbeschreibliche Liebe. Und dann sagt Johannes: Niemand von uns hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters saß und sitzt. Was macht es mit uns? Wie gehen wir damit um? Bist du vielleicht heute an einem Punkt, an dem dein Leben irgendwie aus dem Ruder läuft, an dem du gerade nicht klarkommst? Ich denke, dass Gott wirklich Licht in diese wirre Situation deines Lebens werfen kann. Die Frage ist: Willst du dich darauf einlassen? Willst du ihn aufnehmen? Jesus wartet auf dich. Er sagt dir: Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Was behalten wir aus dem Johannesevangelium? Da habe ich eine ganze Menge Stichpunkte jetzt. Schöpferkraft, er ist der Schöpfer, er ist das Leben, er ist das Licht, die Herrlichkeit, die Gnade, die Wahrheit, die Liebe und die Freiheit. So ist unser Gott. Und zuletzt möchte ich zu Lukas kommen. Wer war Lukas? Er war auch Jünger Jesu. Nein, er war nicht Jünger Jesu. Er ist nachträglich zum Glauben gekommen. Er war Nachfolger Jesu, reiste dann auch mit Paulus immer wieder und recherchierte bei Augenzeugen. Vom Beruf aus war er Arzt. Seine Geistesgaben waren Sicher Evangelisation, eine der Geistesgaben, sonst wäre er nicht mit auf Missionsreise gegangen. Und seine Zielgruppe waren zuerst einmal eine Person namens Theophilus und dann aber weiter noch Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind. Und auffällig ist, wie wir es vorhin schon gesagt haben, deswegen haben sich auch die meisten bei Lukas gemeldet, weil er am ausführlichsten die Geschichte beschreibt. Die Geschichte von Zacharias und Elisabeth und seinem Schwibvetter Johannes erfahren wir nur bei Matthäus. Die Hürden auf dem Feld, der Simeon und die Hanna, alles kommt nur in Lukas vor. Ich habe den Eindruck, oder ich hatte den Eindruck, so wie ich das gelesen habe, dass es Lukas darum geht, so die Gefühle und die Befindlichkeiten der Menschen ganz besonders im Auge zu haben. Er ist ungeheuer empathisch. Er erzählt, wie sich Menschen, die in Jesu Gegenwart leben, fühlen. Es geht um ihr Leben, um ihre Gefühle, um ihre Zweifel, um ihre Beziehungen zu Gott und wie sie das verarbeiten und bearbeiten. Also die Geschichten wirken auf mich sehr menschlich nahe. Es geht um ganz normale Menschen und ich habe den Eindruck, irgendwie könnte ich einer in dieser Geschichte sein. Und das bin ich ja letztlich auch, ne? Also irgendwie sind wir einer in dieser Geschichte. Ich habe mir so gekommen, Leben schreibt ja manchmal ziemlich krumme Linien, ziemlich krumme Geschichten. Unverständlich, willkürlich, böse, bestürzend, irritierend, so empfinden wir das. Und manchmal bringt es unser so sicher geglaubtes Weltbild ganz schön durcheinander und unser Gottesbild auch. Aber Gott bleibt der Herr da drin. Er verfolgt weiter seine Pläne. Das alles erinnert mich an eine Geschichte, die ich immer wieder so, die kommt mir immer an Weihnachten wieder hoch. Vor der Geburt Jesus wurde mal ein Engel auf die Erde geschickt, um die Tiere für den Stall auszusuchen. So bilden sich bei dem Engel vor der Tür eine Schlange von Tieren, so ähnlich wie bei der Arche Noah, die dann alle einzeln reingerufen waren, um ihre Vorzüge anzupreisen. Da kommt der Löwe und sagt: Ich bin stark und mutig, ich bin der König der Tiere, ich verleihe dem Ganzen einen ganz herrschaftlichen Rahmen, ich darf auf keinen Fall fehlen. Dann kommt der Pfau, der sagt: Ich bin der Schönste aller Tiere. Mit mir zieht Schönheit und Farbenpracht in den Stall ein. Ohne mich geht es nicht. Dann kommt der Fuchs. Ich bin schlau. Ich bin der beste Problemlöser. Wenn es irgendein Problem gibt, dann darf ich an der Stelle nicht fehlen. Und so, es kommt die Nachtigall, die sagt: Ich mit meiner Musik. Da ist Stimmung in der Bude, wenn das ist. Wenn, da ist gleich eine festliche Stimmung da. Wenn ich nicht da bin und Musik mache, dann ist alles im Eimer. Der Ochse und der Esel schauen sich das eine Weile an, verlassen dann die Schlange und gehen traurig weg. Der Engel merkt es und folgt ihnen und sagt: Was ist mit euch los? Wollt ihr nicht mitmachen? Ja, schon, aber was haben wir denn schon zu bieten? Wir haben doch überhaupt nichts zu bieten. Wir könnten höchstens mit unserem Schwanz die Fliegen verscheuchen. Da sagt der Engel: Ja, genau. Und dann seid ihr genau die Richtigen für den Stall. Und so kam es, dass Ochse und Esel im Stall von Bethlehem gelandet sind. Also die Geschichte steht natürlich so nicht in der Bibel. Aber dem Sinn nach irgendwie schon, oder? Dem Sinn nach irgendwie schon. Genau so stellt sich Jesus schon seit seiner Geburt vor. Jesus ist eben nicht nur ein Gott für Königshöfe, sondern auch und vielleicht vor allem für ganz normale Menschen, für dich und für mich. Dazu passt da der Name, den Lukas Jesus immer wieder gibt. Habt ihr auch so einen ganz persönlichen Namen, den ihr eurem Gott gibt, mit dem ihr mit eurem Gott kommuniziert? In Gebeten hört man das immer wieder, ne? Dass da unterschiedliche Gottesnamen plötzlich auftauchen. Vater, das ist ein Ausdruck, den ich gerne verwende. Vater oder großer Gott, sagen manche, oder großer, herrlicher Gott, lieber Gott oder Herr oder Herr Jesus. Also wir haben verschiedene Namen für unseren Gott. Und ich glaube, das hat schon Bedeutung. Es ist was ganz Persönliches zwischen dir und Gott. Lukas nennt in seinem Evangelium Jesus oft den Menschensohn. Und es passt ja genau zu der Erzählung, die er bei der Menschwerdung Jesu beschreibt. Nochmal, habt ihr euch mal überlegt, warum Jesus diesen Weg der Geburt gewählt hat und sich nicht als erwachsener Mensch einfach auf die Erde geschlichen hat und dann halt irgendwie da war? Er hätte sich viel erspart und uns die leidige Geburt um die Jungfrauengeburt. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat den Weg über die Geburt gewählt. Es war der ewige Plan dieses dreieinigen Gottes, und jetzt müssen wir wieder bedenken, es war wirklich der Plan dieser drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die waren alle drei der Meinung, wir gehen diesen Weg. Alles beginnt mit einer Eizelle, das Embryo wächst heran. Jesus wird geboren, er wird von einer irdischen Mutter gestillt, er wird von irdischen Eltern erzogen. Sicher hat er sich ab und zu mal am Türpfosten die dicke Zehe angedonnert oder die Knie beim Fußballspielen aufgeschürft. Er wusste wirklich ganz genau, was jede Art von Freude, Angst und Schmerzen sind. Jesus wurde ganz Mensch. Und deswegen nennt Lukas Jesus den Menschensohn. Es sind tatsächlich Dinge, also auch was die Geburt Jesu angeht und so. Gott, der beim Vater sitzt und dann über die Geburt auf die Erde kommt. Dinge, die wir nicht gut verstehen können, die uns wirklich bloß der Heilige Geist aufschließen kann und die ich auch bloß glauben kann, weil ich überzeugt bin, dass einem Gott, der die Welt geschaffen hat, schlicht und ergreifend nichts unmöglich ist. Er kann alles. Er ist unabhängig von Raum, unabhängig von Zeit und er hat die physikalischen Gesetzmäßigkeiten in der Hand. Er ist der Herr. Und dieser Jesus wurde so völlig Mensch, dass er sich diesem ganzen Menschsein unterworfen hat. Und gleichzeitig war er doch Gott. Damit zeigt uns Matthäus also zwei Dinge. Jesus wurde wirklich ganz Mensch. Er lebte in Beziehungen, er lebte in verwandtschaftlichen Bezügen, in einer Heimatstadt. Er unterwarf sich Gott und völlig den irdischen Gesetzmäßigkeiten. Und auf der anderen Seite, Jesus ist wirklich ein Gott für alle. Gerade die Geschichte von den Hirten, die wir vorgestern, am Freitag, am Heiligabend behandelt haben, macht es deutlich. Gott hat keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen an Leuten, die sonst von der Gesellschaft ausgestoßen sind. Er hat keine Angst um Kratzer in seinem Image. Gott ist wirklich ein Gott für alle. Aber damit es auch klargestellt ist, er ist wirklich ein Gott für alle, die ihn aufnehmen wollen. Ob in einem Königshaus, ob in der gutbürgerlichen Mittelschicht, so wie hier viele sitzen, oder in sozialen Brennpunkten. Jesus kommt für uns alle. Was schreiben wir jetzt von Lukas in unser Notizbuch an Begriffen? Mein Vorschlag wäre, Gott wird Mensch. Gott ist ein Mensch für alle. Gott ist ein Gott zum Anfassen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Damit komme ich zum Schluss und Vielleicht habe ich euch ein bisschen Lust gemacht, mal auf die Suche zu gehen, noch besser als ich vielleicht, und die Evangelien mal zu vergleichen, mal nachzulesen. Am Anfang dieser Predigt stand der Vers aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott jeden Menschen dieser Welt geliebt. Dich und mich. Dich und mich. Dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt musst du dich fragen lassen, möchtest du dieses Geschenk annehmen und Jesus nachfolgen, Jesus einlassen, oder möchtest du ihn vor der geschlossenen Tür stehen lassen? Dein Vorteil wäre, es anzunehmen. Amen.